Seit 25 Jahren ist Vigan Salazar bei MSL und Publicis. Seit 2010 führt er die Agentur MSL in Deutschland als CEO. In dieser Zeit hat sich die Kommunikationsbranche grundlegend verändert. Sind die fetten Jahre in Deutschland vorbei? Und welchen Einfluss hat die Krise auf das Agenturgeschäft? Sind Verbände und Unternehmen zufrieden mit dem Reformpaket der Bundesregierung? Und welche KI-Skills brauchen Bewerber der Zukunft? Wie funktionieren Public Affairs eigentlich und wie sollten Unternehmen mit der AfD umgehen? Diese und andere Fragen wollen wir mit Vigan Salazar besprechen. Vigan verfügt von Berufswegen über ein großes Netzwerk und deswegen kennen auch wir uns und duzen uns. Hallo Vigan.
Hallo Konrad.
Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur von Politik und Kommunikation. Heute habe ich Verstärkung. Neben mir sitzt nämlich Volker Thoms, Chefredakteur des Magazins Komm. Hallo Volker.
Hallo ihr beiden.
Politik und Kommunikation. Live.
Vigan, wie viele Hinterzimmergespräche hast du heute schon geführt?
Ich habe einen Teams-Call und ein längeres Telefonat geführt. Also im Hinterzimmer war ich noch nicht, bis auf jetzt das Podcast-Studio.
Ist das anders als früher, dass das Hinterzimmer öfter virtuell ist?
Das Hinterzimmer hat sich einigermaßen auf WhatsApp verlagert oder Signal, je nach Partei.
Wer ist da wer? Wer ist wo?
Ich würde sagen, CDU und SPD sind sehr stark auf WhatsApp, obwohl ich auch CDU-Signal-Gruppen habe. Und die Grünen würden eher sagen, gehen wir auf Threema-Signal oder nur SMS. Aber dann gibt es wieder Einzelne, die es ganz anders sehen. Aber ich würde es mal so unterteilen.
Also sehr, sehr verantwortungsvoll, wenn man der Berichterstattung glauben kann. Obwohl bei Signal werden ja mittlerweile auch US-Kriege geleakt. Also insofern
genau.
Musst du da eigentlich coachen. Also teilweise sagen, lass uns mal auf diesen oder jenen Weg gehen, weil wir da besser reden können.
Das muss man gar nicht. Also das geht auch eigentlich eher um die Geschwindigkeit als um sonst wie. Also man kann natürlich telefonieren. Ich meine, wir leben ja sowieso in einer Zeit, wo die substanziellen Gespräche auch alle lobbyregisterpflichtig sind und da halten wir uns natürlich auch dran. Insofern, Hinterzimmer ist immer relativ. Da geht es eher, sagen wir, um die Geschwindigkeit, dass man jetzt nicht zwingend das Vorzimmer vorher anrufen muss und etwas vereinbaren muss.
Gehen wir mal zurück an die Anfänge. Anfang der 2000er, als du hier angefangen hast im Public Affairs Geschäft. Was hat sich da seither getan? Also wie hat sich der Job verändert?
Der Job hat sich sehr verändert, also durch die Beschleunigung der Kommunikation. Damals schon hatte man das Gefühl, dass sich die Kommunikation beschleunigt hatte. Es hieß auf einmal, es gibt keine Wochenenden mehr, weil man muss für den Spiegel, der montags damals erschien, oder für die FAZ Sonntagszeitung oder für Bild am Sonntag muss man ständig erreichbar sein. Da gab es schon das Gefühl einer sagen wir mal, medialen Überforderung, aber mit Twitter später und jetzt mit den anderen Social Media ist das natürlich, hat sich das nochmal deutlich beschleunigt. Insofern, das hat sich verändert. Natürlich haben sich generell Generationen abgelöst, also eine sehr Bonn geprägte Generation. Gut, ich bin selbst auch in Bonn aufgewachsen, aber sagen wir mal, mein politisches Beratungsleben in Berlin verbracht, ist natürlich schon lange in Rente und sagen wir mal, es gab eine gewisse Aufbruchsstimmung in der Zeit, weil mit dem Umzug der Bundesregierung haben sich einige Leute auch gedacht, ich lasse das jetzt so und da sind dann neue Beratungen entstanden, auch neue Konstellationen und in der Zeit natürlich auch die Politik und Kommunikation.
Du hast gerade den Begriff Aufbruchsstimmung verwendet. Dieses Gefühl hat man in Deutschland momentan nicht, dass wir uns in so einer Phase befinden. Wir haben eine wirtschaftliche Krise, es fehlt Wachstum, insbesondere die Industrie schwächelt. Viele sind in einer Transformation. Aber ist es für Unternehmen generell einfacher, in einer CDU-geführten Regierung sich Gehör zu verschaffen, als in einer, sagen wir mal, nehmen wir mal die Ampel als Beispiel?
Nein, es ist beides gleich einfach und gleich schwierig, denn die Ampel hat ja schon eine sehr auch eine sehr pragmatische Seite gehabt, die ihr auch oftmals abgesprochen wird. Gerade das Kanzleramt war immer sehr darauf bedacht, auch die Interessen der deutschen Wirtschaft auch im Blick zu behalten. Es hat eine Ideologisierung natürlich an gewissen Stellen gegeben, an gewissen, was heißt Ideologisierung, also ein gewisser auch inszenierter Kampf vor allem zwischen Grünen und FDP gegeben. Und ich glaube, da war Interessenvertretung auch möglich. Und selbstverständlich ist das jetzt in manchen Fällen nicht leichter, aber sagen wir, es gibt einen größeren Resonanzkörper, in dem ein wirtschaftsfreundlicheres Umfeld ist. Also die FDP ist ja sehr klein im Vergleich zur Union, die noch eine gewisse Größe hat. Und deswegen gibt es auch mehr Abgeordnete, mit denen man sprechen kann. Aber ich glaube, ich würde nicht sagen, dass die Ampel jetzt schwer anzusprechen war für die Lobby.
Ihr seid ja eine Beratung für Public Affairs. Ihr macht auch viele Corporate-Projekte und Krisenkommunikation. Was sind denn momentan die Hauptanliegen der Wirtschaft, mit denen also eure Kunden zu euch kommen? Was wollen die momentan erreichen, gerade auch mit Blick auf Public Affairs?
Das ist sehr divers, weil natürlich so divers wie die Kunden sind, so divers sind auch die Ansprüche. Da geht es teilweise um die Verbrauchsteuern. Ich glaube, das ist ein sehr großes Thema gerade, die unterschiedlichen Verbrauchsteuern, die erhöht oder neu erhoben werden sollen, also Zuckerabgabe oder Spirituosensteuer oder Tabaksteuer. Da ist natürlich viel Bewegung und viel, quasi Interessenvertretung. Aber vielen geht es auch um, sagen wir mal, Vereinfachung in der Verwaltung. Also wenn man jetzt vielleicht einen Grundkonsens oder eine Tendenz sehen möchte, ist, dass man vieles, was teils von Europa, teils von Deutschland auch an Überregulierung entstanden ist, gerne zurückgedreht werden sehen möchte, beziehungsweise in manchen Fällen Ausnahmegenehmigungen, in manchen Fällen spricht man über Stop the Clock. Was hat tatsächlich die letzten 10, 15 Jahre war, ist, dass es so eine Art Linearität gab. Die Linearität bestand da drin, dass man sagte, es gibt immer mehr Regulierung. Es gab dieses schlimme Wort von Europa als regulatorischer Supermacht. Und dass es quasi so linear ist, es muss immer mehr geben. Und ich glaube, das ist jetzt aufgebrochen, gerade mit den Koalitionsbeschlüssen von neulich. Das macht das Lobbying erst interessanter jetzt.
Hätte man da nicht vorher, sagen wir mal, gegensteuern müssen als Unternehmen oder als Public Affairs? Hätte es dann eigentlich so weit kommen müssen? Weil der Zustand jetzt ist ja doch schon, sagen wir mal, dass wir wirklich eine strukturelle Schwäche haben und ein Problem haben, was signifikant ist.
Ja, das ist teils so. Teils ist es so, dass die Verbände und die Unternehmen relativ früh schon gewarnt haben, aber da schon noch mehr Polster hatten und vielleicht doch zu früh schon gesagt haben, okay, dann das ist zwar hart, aber wir akzeptieren das jetzt. Und da war die Stimmung nicht dafür da, ganz einfach. Sagen wir in der zweiten Hälfte der Merkel-Kanzlerschaft oder auch in größeren Teil der Ampel-Koalition. Klar, im Nachhinein kann man immer beklagen, dass die Wirtschaft auch hätte lauter sein können, aber ich mag mir auch nicht ausmalen, wie die Gegenreaktion gewesen wäre, wenn die Wirtschaft noch lauter gewesen wäre. Insofern, da wurde schon vorgewarnt, aber ich würde schon zugeben oder sagen, dass vielleicht nicht robust genug gegengehalten wurde.
Wenn du dir mal Interessen oder vertretene Interessen jetzt nicht nur von deinen Kundenstamm, sondern auch allgemein über die Public Affairs Landschaft anschaust, können wir ja, wenn wir ein paar Schritte, vielleicht mal 10 Jahre in die Vergangenheit gehen, sagen, dass einige Unternehmen auch gegen ihre Interessen heute lobbyiert haben, vielleicht zu erfolgreich und teilweise für Distributionswege oder für Energiequellen lobbyiert haben, die uns heute ganz schön auf die Füße gefallen sind politisch. Wie sieht es eigentlich in der Beratung aus, wenn Unternehmen, Kunde zu dir kommen und du das Gefühl hast, okay, müssen wir vielleicht nochmal darüber denken, ob das wirklich das Richtige für euch ist? Oder ist das dann einfach, die sich festlegen, sagen, das ist das Mandat und bitte überbringen das mal der Politik?
Vielleicht ein paar Stichworte, Nachhaltigkeit, Diversity, Haltungsfragen generell.
Als Beratung muss man immer natürlich hinterfragen, ist so ein schwieriges Wort, challengen, wenn man es auf Neudeutsch sagen möchte, sagen muss, was ist denn wirklich die Strategie? Und das haben wir auch schon immer gemacht. Also es ist ja nicht so, dass wir das gesagt wurde, Gesetz X muss weg, sprich mit dem, mach mal, wird erstens nicht klappen. Also muss man erstmal gucken, okay, was ist überhaupt möglich? Sind verschiedene Zielvorstellungen, die man hat? Und wie geht man damit um? Ich glaube schon, dass Unternehmen auch Sachen mitgetragen haben, weil sie gewisse Trends mitgegangen sind. Wobei im harten Regulatorischen hat man schon, sagen wir mal, wenn es jetzt um CO2-Reduktion geht oder um Fragen von Chemikalien und so weiter, da schon immer auch gesagt, wo das Standortinteresse ist und wo das Unternehmen auch gewisse Grenzen sieht. Das hat man, glaube ich, schon immer gemacht. Aber was, glaube ich, jetzt klarer ist, dass die Unternehmen durch den wirtschaftlichen Druck, aber auch dadurch, dass die dass es im Diskurs auch möglicher ist, auch deutlicher formulieren, was ihre Interessen sind, wo die Grenzen sind und was auch dazu führen kann, dass gewisse Industrien aus Deutschland verschwinden. Wurde vorher schon relativ zaghaft gesagt, aber ich glaube auch deshalb zaghaft, weil man das den Eindruck, der Meinung war, dass man das nicht, dass das nicht in die politische Stimmung passt.
Herr Volker hat es ja gerade schon angesprochen. Es gibt auch Themen, die Konjunktur hatten, wie Nachhaltigkeit, Diversity oder allgemein Haltungsfragen. Sind die jetzt überhaupt noch gefragt? Spielen die noch eine Rolle oder geht es jetzt für viele nur noch ums Überleben?
Ich würde sagen, die Fragen sind wichtiger denn je. Ich bin ja nie ein Freund gewesen, sag mal, also Haltungsfragen vor sich herzutragen, aber gleichzeitig, ich glaube, Klimawandel kann man jetzt nicht leugnen, ne? Das ist der menschengemachte Klimawandel passiert. Klar, kann man, es gibt gewisse Leute, die es leugnen werden, aber es sind Sachen, die kommen werden. Die Frage ist nur, mit welchen Instrumenten man dagegen arbeitet und ob jetzt deutsche Sonderwege sinnvoll sind oder nicht. Dass man das offener besprechen kann, ist jetzt glaube ich klarer. Oder dass man auch jetzt nicht in irgendwelche Scharmützel reingeht, wo man sagt, okay, nenne ich es jetzt Klimakrise oder Klimawandel oder so. Ich meine, wie viel Zeit darauf verwandt wurde, anstatt darüber nachzudenken, okay, wie begegnen wir dem? Aber was andere Themen angeht, Haltung, ich glaube, ein Problem war mit der gesamten Haltungskommunikation, ist, dass es nicht wirklich aus der inneren tiefen Überzeugung passiert ist. Und man Moden mitgegangen sind, die vielleicht auch richtig sind, aber nicht mit Überzeugung gemacht hat. Und deswegen würde ich immer raten, hätte ich aber auch damals schon gemacht, da war ich auch eher, wo ich gesagt habe, okay, warum muss jetzt eine Konzernzentrale vorschreiben, ob gegendert wird oder nicht. Ne, das können die Menschen im Unternehmen selbst für sich entscheiden und ist es ein bisschen übergepfropft oder kann man eine Diskussion darüber anstellen oder vielleicht die dritte Frage, interessiert es überhaupt jemanden im Betrieb? Das könnte auch eine Fragestellung sein. Und da hat man wirklich viel Zeit auf Nebensächlichkeiten verwandt, wo es eigentlich darum geht, ist eher ums Menschliche geht. Wie behandle ich meine Menschen? Behandle ich sie vernünftig? Behandle ich jeden Einzelnen auch so mal in seiner Würde, wenn man das jetzt mal ein bisschen christlich-katholischer formulieren würde? Das sind entscheidende Fragen und ich glaube, man hat sehr viele Scharmützel zugelassen.
Eine relativ entscheidende Haltung von Verbänden, auch Unternehmen, ist ja gegenüber der AfD. Wir stehen politisch vor wichtigen Ostwahlen, wo die AfD sich viel ausrechnen kann. Ihr habt eine Policy dazu verfasst, darin heißt es wörtlich, Mitarbeitenden der MSL Group Germany GmbH ist es untersagt, im Auftrag unserer Kunden proaktive Ansprachen an Abgeordnete, Abgeordnetenmitarbeiter oder Funktionsträger der Partei Alternative für Deutschland zu richten. Da liegt ja die Betonung auch auf proaktiv. Gilt das heute noch?
Gilt nach wie vor. Bleiben wir dabei.
Wird sich das ändern?
Das gilt nach wie vor, wird auch gelten. Ich würde es folgendermaßen formulieren. Ne? Sagen, proaktiv ist das eine. Ne? Ich glaube, wir sind auch ein bisschen teils missverstanden worden oder bewusst missverstanden worden in der Policy. Ich bin keineswegs dagegen, dass sich jemand mit der AfD aufs Podium setzt, ne? Und jetzt auch in harte inhaltliche Auseinandersetzung geht. Also dieses, sozusagen, wir sprechen nicht mit denen, gilt für mich gerade für die Politik eben nicht, ne, sagen dieses, dass man sagt, okay, das ist so schlimm, wir sprechen nicht mit denen. Das würde ich, aber wenn ein Unternehmen von sich aus mit dem Lobby-Thema auf die zugeht, nach dem Motto, sie könnten bald an der Macht sein, könnte das Unternehmen denken, okay, das ist natürlich schlau, wir investieren in die Zukunft und das ist ja vielleicht die Zukunft. Ich würde sagen, wenn man sich die Partei jetzt anguckt und auch, sagen wir, auch wie extrem sie in großen Teilen auch ist, dann verschafft man als Unternehmen der Partei eine Legitimität. Und damit beschleunigt man quasi eine Entwicklung. Wenn sie mal ein Land anführen sollte, was ich nicht hoffe, dann muss man neu nachdenken, aber nicht zur Partei hin, sondern wie man mit dem Bundesland umgeht und wie man mit den Funktionsträgern und so weiter umgeht. Aber wer das jetzt bevor es überhaupt passiert, eine Legitimität schafft, der, ich würde es mal auch so hart sagen, macht sich mitschuldig.
Kannst du es einmal im Detail beschreiben, wie das dann abläuft bei euch in Public Affairs? Wie agiert ihr dann mit den anderen Parteien und wie agiert ihr mit der AfD? Sind die ja nicht in irgendwelchen Verteilern drin? Bekommen die ja nicht irgendwelche Dokumente? Werden die nicht eingeladen zu irgendwelchen Abendveranstaltungen? Momentan ist, sagen wir mal, hier in Berlin ist ständig irgendwas abends. Aber wie macht ihr das?
Das ist relativ einfach, ne? Für die Verteiler, für Veranstaltungen, da sind sie nicht drauf. Also wenn es nach mir ginge, wäre die Linkspartei auch nicht drauf, aber das ist ein anderes Thema. Das handhaben wir dann relativ offen in der Agentur. Das Problem bei der AfD war im Vergleich zur Linkspartei. Bei der Linkspartei konnte man einfach sagen, bei so einem Wirtschaftsevent, die kommen einfach nicht. Die AfD-Leute wollen unbedingt kommen. Das heißt, deswegen hat sich das Problem überhaupt erst manifestiert. Was die, sag mal, legislative Lobbyarbeit angeht, drückt sich das folgendermaßen aus. Natürlich arbeiten wir mit den beiden Koalitionsparteien am engsten zusammen, sind aber in engem Kontakt immer mit der Grünen Partei, weil man auch strategisch als Unternehmen auch immer in der Lage sein muss, im Gespräch zu sein mit potenziellen Regierungsparteien. Und deswegen fokussiert sich die Lobbyarbeit auch gerade auf diese drei Parteien im Moment.
Ich habe noch ein Zitat von dir gefunden, also in dem Fall von dir selbst, auch aus dieser Policy. Du sprachst also auch davon, dass es eine Strömung in der deutschen Wirtschaft gibt, die denkt, dass die AfD ganz okay ist. Denkst du, dass diese Strömung stärker wird oder dass diese Stimmen mehr werden? Ist das so deine Wahrnehmung in Gesprächen auch mit Leuten aus der Unternehmenskommunikation?
Die Stimmung wandelt sich dort in der Tat. Und das ist weniger bei den großen Unternehmen, vielmehr je mittelständischer oder kleiner, handwerklicher auf die Handwerksbetriebe man draufschaut, umso größer oder umso mehr findet das statt. Das hat ein paar Gründe. Also ein Grund ist, es gibt keine parlamentarische Opposition, die ein natürlicher Ansprechpartner für Unternehmen wäre, weil die FDP raus ist. Ne? Sagen, soll man zu den Grünen gehen? Eher nicht. Und und damit entfällt eine der klassischen Optionen, weshalb die Versuchung groß ist, dann zur AfD zu gehen. Das andere ist der Reformstau. Der Reformstau, der auch da war und wo viele sagen, okay, wenn die anderen es nicht schaffen, schauen wir uns um. Da habe ich die Hoffnung natürlich, dass jetzt mit dem, was schon eingeleitet wurde, vor allem im Bereich der Rente, was ja schon substanziell ist, da auch irgendwann Stück für Stück, das wird nicht sofort passieren, aber auch eine Einsicht ist, dass in der Mitte noch Lösungen gefunden werden können.
Du meinst also, es gibt praktische Unternehmen oder auch dann entsprechend auch Kommunikationsverantwortliche, die glauben, okay, wir müssen das ganze System praktisch zum Explodieren bringen und danach wird's besser.
Nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass einige von Ihnen dem Fehlschluss unterliegen, dass die AfD irgendwie eine Ähnlichkeit zur FDP oder Union hätte und dass das alles dann okay werden würde. Das ist natürlich eine Partei, die dann auch wirtschaftspolitisch lang nicht einig ist und natürlich unabhängig davon ganz andere problematische Aspekte mit sich bringt, haben die dann wahrscheinlich auch nicht im Blick. Das ist, glaube ich, eine naive Vorstellung. Das ist ja auch diese Minderheitsregierung-Vorstellung. Die naive Vorstellung, dass das halt quasi nur ein bisschen aufgeregte und auf Abwägen befindliche Wirtschaftsliberale sind. Das mag für ein paar der Wähler zutreffen, aber nicht für die Partei.
Also die eigentlich anders ticken, als sie sich nach außen geben.
Genau. Oder ich glaube, da wird auch projiziert von den Menschen, die jetzt in diesen hohen Prozentzahlen drin sind, die auch Protestwähler sind, auf die Partei. Denn ich würde da tatsächlich jetzt nicht auf jeden einzelnen Wähler sagen, die sind rechtsextrem, rechtsradikal oder rechtskonservativ.
Was sind denn abgesehen von diesem Missverständnis, die Partei als etwas anderes zu sehen, als sie deiner Meinung nach ist, Gründe, die du trotzdem hörst von Kunden, die nachfragen oder Unternehmen, die nachfragen, kann man denn nicht einen Kontakt herstellen, weil das für uns aus den oder den Gründen wichtig wäre?
Ja, wir haben das ja gerade nicht, dass Kunden nachfragen, weil die wissen ja, wo wir dort stehen. Ne? Insofern, aber man spürt es und man spricht, ich spreche auch immer mit Leuten auch unterschiedlicher Ebene. Das ist einfach eine Frustration, die auch sich auch noch Bahn gebrochen hat, jetzt noch stärker, dass jetzt, denn da gab es so eine Projektion, wo gedacht wurde, wenn jetzt die CDU wieder den Kanzler stellt, dass sie einfach sehr viele Wirtschaftsreformen anstoßen wird. Es sind auch Sachen angestoßen worden, ne? Aber dass aber natürlich ein Koalitionspartner dabei ist, ist glaube ich auch vielen wirtschaftlichen Entscheidern nicht so, das ist ja nicht die Art, wie sie arbeiten. Sie müssen ja keine Kompromisse schließen oder nicht so viele Kompromisse schließen. Deswegen ist das Unverständnis der Politik gegenüber allgemein auch, die war schon vorher da und das wird jetzt halt, drückt sich jetzt halt noch stärker aus.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen oder du sagst ja, das ist ein Worst-Case-Szenario, das du nicht hoffst, aber die AfD gewinnt zum Beispiel in einem östlichen Bundesland, kann alleine die Landesregierung anführen, nimmt dann auch Einfluss auf die Bundespolitik, zum Beispiel über den Bundesrat. Kann man die dann einfach links oder andersrum rechts liegen lassen oder muss man dann für bestimmte Vorhaben, wo man ja doch auf die Stimmen der Bundesländer angewiesen ist oder anfängt dann zu zählen, dann doch mal nachfragen?
Ich glaube, dass dieses Worst-Case-Szenario, ich zeichne ja auch immer für Kundenszenarien, ich würde da noch einen weiteren Punkt ransetzen, nämlich eine linksgeführte, einen linksgeführten Senat in Berlin. Also das halte ich gar nicht für unwahrscheinlich, wenn es auf einen Rechtsruck in Sachsen-Anhalt gibt, dass es in Berlin die Gegenreaktion gibt, die ich halt, ohne die AfD verharmlosen zu wollen, für auch sehr, sehr schädlich für das Land, das Bundesland und für Deutschland insgesamt halte. Gerade die Linkspartei in Berlin ist halt noch was anderes als eine pragmatische im Osten. Und in dieser Kombination kann man erstmals sagen, die Ministerpräsidentenkonferenz ist damit erstmal nicht mehr arbeitsfähig, weil Sachsen-Anhalt ja den Vorsitz übernehmen wird. Und ich glaube, dass klar, der Bundesrat, man wird immer Bundesratsmehrheiten finden. Man wird auch eine Mehrheit finden für eine Bundespräsidentinnen- oder Bundespräsidentenwahl. Aber das wird erstmal vieles über den Haufen werfen. Aber ich glaube, ignorieren wird eine der Kernkompetenzen sein, beziehungsweise mit der Institution Bundesland arbeiten. In gewisser Weise. Und
machen wir mal einen Cut. Du bist auch Arbeitgeber. Du kennst also auch die ganze wirtschaftliche Problematik aus eigener Erfahrung. Es gab gerade das neue PR-Ranking, wo immer die Umsatzerlöse aufgeschlüsselt sind und auch die Mitarbeiterzahlen. Da ist mir aufgefallen, dass bei den Reihen von Agenturen doch negative Zahlen sind, sprich Stellen werden abgebaut. Bei euch war das jetzt relativ, sagen wir mal, gleich geblieben, vielleicht zum Vorjahr. Minus 2 Stellen habe ich da gesehen. Aber sieht man jetzt auch in der Kreativbranche und in der Agenturwelt jetzt diesen KI-Effekt ganz stark? Oder ist es dann doch eher die Wirtschaftskrise, die bei euch auch reinhaut?
Es ist ein doppelter Effekt. Also der KI-Effekt, der wird in gewisser Weise da sein. Und ich glaube, man wird eine höhere Produktivität pro Kopf brauchen und auch die KI umarmen und auch stärker mit ihr arbeiten. Aber ich glaube, der wirtschaftspolitische Effekt ist größer. Was jetzt für eine PR-Beratung oder auch für eine Public Affairs-Beratung. Und wir haben ja nicht nur Public Affairs, sondern verschiedene Disziplinen drin. Gut ist, dass viele der Aufgaben, die man so hat, jetzt nicht von der KI gemacht werden können. Also jetzt einen Politiker von irgendwas überzeugen oder ein Papier, was irgendwo noch nicht öffentlich ist, zu bekommen, das kann eine generative KI nicht. Oder Beziehungen pflegen, Beziehungen managen, was auch im Brand-Bereich und auch im Corporate-Bereich passiert. Das heißt, es wird immer die Aufgaben geben, aber man muss den technologischen Fortschritt mitgehen und im Zweifel doch ein Stück produktiver werden pro Kopf.
Wo siehst du denn konkrete Veränderungen in eurem Business? Was macht ihr mit KI? Was machst du selber mit KI? Wo disruptiert es wirklich dann grundsätzliche Prozesse? Weil ihr seid ja auch eine große Werbeholding angegliedert, die vielleicht dann nochmal progressiver ist, nochmal mehr es eben auch braucht für Kreativprozesse, für Filme, für Bewegtbild und auch für generell für kreative Leistung. Aber ganz konkret für eure Agentur, wo ist bei euch überall KI drin?
In sehr vielen Prozessen. Also ich glaube, was das Dringendste, was wir gerade machen, ist, dass man das vertraglich auch nochmal klärt. Also wenn in den meisten Kundenprozessen, dass man das wirklich in den Verträgen sagt, okay, was ist denn möglich mit KI und was nicht? Denn das ist oft eine Leerstelle, die entsprechend passiert. Ich glaube, beim Thema Recherche ist es sehr wichtig, beim Thema Formulieren, beim Thema aber auch Sachen zusammenfinden. Was wir gerade wir haben natürlich als große Werbeholding haben wir zum Glück Zugang zu sehr, sehr guten KI-Modellen, die auch in der Sandbox sind. Das heißt, das ganze Thema des Datenschutzes ist sehr, sehr explizit und sehr gut geregelt. Aber wir sind jetzt gerade dabei, auch unser gesamtes Ablagesystem so zu verändern, dass wir auch auf das Wissen, was wir über die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre gesammelt haben, auch Zugriff haben auf gute Präsentationen. Also das, da merke ich selbst, also ich nutze es täglich. Einerseits ist Claude ein guter Freund geworden und ein guter Ansprechpartner, aber es ist immer dann schlecht, wenn ich nicht eigene Ideen einbringe. Also ich glaube, am Ende des Tages ohne eigene Ideen, eigene Formulierungen wird es sehr fad und das echt das echte Problem ist, wie bekomme ich, sag mal, das Ausmaß an Ausbildung, was unsere Seniors haben, bei Berufsanfängern hin. Also wie bekomme ich Berufsanfänger dazu, zu lernen und mitzubekommen, was ist gute Qualität, was ist schlechte Qualität. Das wurde früher anhand von manchmal stupider und oftmals harter Arbeit erlernt. Und da habe ich auch nicht die Antwort für, aber ich glaube, die wird kommen. Wie kriegen wir diese sehr intelligenten, sehr begabten Nachwuchsleute dazu, quasi ihre Erfahrung zu sammeln?
Ja, man muss ja einen Text, den man vor sich liegen hat, den man redigiert, dafür muss man eigentlich auch gewisse Fähigkeiten haben, die natürlich auch auf Erfahrung beruhen und eben auch journalistischer Art sind. Aber man hat vielleicht gar nicht mehr die Menge an Trainingsmöglichkeiten wie vorher. Also jetzt sprich, vorher hat man vielleicht 100 oder 200 Meldungen gekloppt oder wahrscheinlich auch Tausende im Journalismus und dann kommt man irgendwann in die größeren Formate. Also man konnte es eben auch selbst und jetzt muss man natürlich dann Sachen redigieren, die man vielleicht gar nicht so richtig beurteilen kann.
Ja, ja.
Also wie schafft man das? Also man muss ja eigentlich wie schon diese Fähigkeit selber haben, um sie eben auch da anwenden zu können.
Ja, und vor allen Dingen, man kann das noch nicht simulieren. Man könnte jetzt nicht sagen, okay, wir machen heute einen Trainingstag, da schreiben wir mal Meldungen, die nie benutzt werden. Das ist total künstlich. Ne? Ich glaube, es müssen praxisnahe Bezüge gefunden werden. Aber ich glaube, auch da ist die Erfahrung durch Anlernen, also dass jemand mit KI zusammen auch schon einen Text erstellt, aber eine Person immer noch im Vier-Augen-Prinzip sagt, okay, das ist nicht gut gelaufen, das muss anders gemacht, das muss anders formuliert werden, so kriegt man das besser hin, das wird nach wie vor gebraucht werden.
Der GPRA-Präsident Matthias Wesselmann hat gesagt, dass KI das Honorarmodell von Agenturen verändern wird. Man berechnet ja dann auch Stundensätze und Ähnliches. Wie siehst du das? Also verändert sich da was, was man auch am Ende in Rechnung stellen kann und muss?
Ja, das ist ja immer ein Traum auch gewesen von Agenturen, dass man nicht mehr nach Stunden abrechnet. Das ist halb wahr und halb auch nicht. Und die Frage ist auch, was für die Agenturseite sinnvoll ist. Denn klar, wenn ich jetzt auf der Seite bin von einer Agentur, die sehr viel, sagen wir, Assets reproduziert und wo die KI sehr schnell hingeht, muss man natürlich gucken, was ist denn der Mehrwert und das Geschäftsmodell. In dem Geschäftsmodell, was wir haben, ist noch sehr viel auch Arbeit, die auch Stunden kostet. Und da ist es nicht unbedingt besser, das quasi in ein Flat-Fee reinzusetzen. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir mussten neulich was Verkehrspolitisches machen und ich musste das auch gegenüber den Stakeholdern vortragen. Da muss ich aber 5 Stunden einplanen, um den Gesetzestext zu lesen, um die Position des Kunden zu lesen, um das zu verstehen, um nachzufragen. Das ist noch eine Hürde, die da ist und die vielleicht auch gut ist, weil KI die nicht übernehmen. Was KI nicht übernehmen kann für uns, ist, dass wir die Sachen verstehen, dass wir die Sachen selbst lesen, verarbeiten, verstehen und nachher auch rübergeben. Denn unser Job als PR oder Public Affairs Berater ist nach wie vor, andere Menschen zu überzeugen. Und wenn ich etwas nicht verstehe und nur halb durch KI rezipiere und mir die Zeit nicht dafür nehme, da kann ich auch nicht überzeugend vortragen. Und das wird, glaube ich, so bleiben. Gut, vielleicht haben wir irgendwelche Chips für die Gehirne, die mich dann auch die Sachen schneller verstehen lassen. Aber so ein Exzerpt, dass wenn ich dann wirklich hart gechallenged werde von einem Politiker dann und nicht verstehe, wovon ich rede, dann wird es schwer.
Wie hast du in den Diskussionen verfolgt um KI-Elemente in Reden von Politikern? Der Bundesdigitalminister wurde dabei entdeckt oder sagen wir mal entlarvt, wie er KI in Reden verwendet hat. Genauso Gastbeiträge wurden analysiert und eben auch von Mario Vogt, dem thüringischen Ministerpräsidenten, wurde das entdeckt. Genauso haben Journalisten KI offenkundig benutzt. Was ich jetzt benutzen, finde ich eigentlich relativ normal. In dem Fall war es jemand vom Tagesspiegel, ein Edelfeder, bei dem ich mir gefragt habe, du kannst ja die Themen aussuchen, du hast Zeit ohne Ende, das entsprechend zu formulieren, weil niemand sagt ja, dass du was machen musst. Ich hätte es sehr gewundert, dass gerade in dem Fall vom Tagesspiegel Kastorf KI so verwendet hat. Aber wie hast du diese Diskussion verwendet? Also ich habe einen Kommentar geschrieben, tatsächlich, wenn die Qualität durch KI schlechter wird, dann ist das irgendwie nicht der richtige Weg.
Ja, ich fand die Diskussion in gewisser Weise lächerlich und auch altmodisch, weil am Ende des Tages werden wir alle damit arbeiten. Die Frage ist, wie wir damit arbeiten und wenn das Digitalministerium nicht mit KI arbeitet, dann wer nicht? Da kommt es drauf an, also in solchen in solchen großen Apparaten, da gibt es ja Redenschreiber. Also wenn die KI schlechter ist als ein schlechter Redenschreiber, dann haben die ein Problem. Ne, aber ein schlechter Redenschreiber hat auch schon mal plagiiert und hat auch schon mal Zitate falsch rausgesucht. Und das heißt, die Qualitätssicherungssysteme, angefangen vom Hauptredenschreiber, von der Abteilungsleitung bis hin zum Politiker selbst, die müssen funktionieren. Ne? Aber die Nutzung von KI, die sehe ich jetzt nicht anders. Also dann heißt der Redenschreiber halt Claude, ne? Und den Nachnamen suchen wir uns noch aus. Aber das bei Journalisten, ja, man muss, glaube ich, auch damit recherchieren. Ich glaube, ein Hauptunterschied ist halt, da sieht man halt, dass der Kommentar im Journalismus, der ist halt auch als Währung, glaube ich, ein bisschen vielleicht ein bisschen entwertet, denn das, was Journalismus, glaube ich, gegenüber der KI deutlich besser kann, sind neue Informationen rausfinden, neue Sachen rausfinden, die noch niemand wusste, also wirklich diese Rechercheleistung, denn es gibt ja schon noch viele Journalisten, die viele Kommentare schreiben und wo ich mir denke, okay, da hätte es ein Prompt auch getan, ne? Denn ob jemand jetzt klingt wie Heribert Prantl oder wie Ulf Poschardt, ich glaube, das kann man gut prompten, wie die beiden schreiben.
Jetzt ist es ja so, also du hast das kommentiert, ich hatte ja damals von der Republika, da saß ich tatsächlich im Publikum, als die Rede gehalten wurde, und ich habe dadurch, dass KI ja so ein Gewohnheitstäter ist und wenn es eine Stilfigur sehr, sehr liebt, dann wird die eben auf Biegen und Brechen hier und da untergebracht. Da gibt's ja so ganz einschlägige Figuren, die man dann ja auch erkennen kann. Ich habe sie sogar gehört. Also ich habe nicht mal das lesen müssen und habe dann auch mit KI, das kann ich ja jetzt offenlegen, ein Video geschnitten, wo ich auf Basis des Transkripts einfach nur die Sekunden aneinandergereiht habe, wo er diese ganz typischen Figuren benutzt hat und am Ende ja dann auch die Rechtfertigung des Ministeriums gesehen mit einer langen Abnahmeschleife, die da angeblich dahinter gestanden hat. Wenn wir jetzt vertrauter werden mit damit, wie KI arbeitet, wie KI klingt, wird das ja eigentlich eher noch zunehmen. Siehst du da jetzt so einen Backlash, dass dann mehr Leute jetzt auch sagen, wie auf LinkedIn, ich baue mal hier ein paar Rechtschreibfehler ein, damit es noch nach Mensch klingt? Findest du das sympathisch oder ist das völlig drüber?
Ja, ich fänd's, was ich immer sehr schade finde, ich arbeite immer sehr gern mit diesen Bindestrichen und das gilt ja jetzt auch als KI ordentliche Rechtschreibung ohne Fehler gilt auch als KI, was ich auch sehr schade finde, weil ich auch eher auf der perfektionistischen Seite bin. Also ich werde nicht damit aufhören, jetzt quasi zu versuchen, möglichst wenig Fehler einzubauen, aber ich glaube, eigene Stimme, also wir experimentieren ja alle noch damit, aber ich merke, wenn ich selbst vorschreibe, also wenn ich selbst hier 3-4 Sätze sage, okay, in die Richtung geht es oder im Prinzip etwas oder ganzen Text schreibe und sage, einmal bitte drüber bügeln und gucken, ob es bitte vorschlagen, was man sauberer machen kann, das ist fast schon wie ein guter Lektor, ne? Und das, aber das ist dann auch nicht richtig effektiv. Effektiver ist, wenn man quasi eigene Sätze reinbringt. Wenn ich quasi nur schreib mir einen Text darüber, dann wird's richtig Schrott, ne? Schreib mir einen Text darüber, aber wenn ich wirklich, das heißt, ich habe immer noch Hoffnung, dass die geistige Leistung ein Ergebnis hervorbringt.
Könnte das ein Thema in Wahlkämpfen werden? Sprich, dass es dann auch so wie ähnlich wie Plagiatsjäger, KI-Jäger gibt, die dann irgendwie Reden analysieren und man kann natürlich sich bestimmte wichtige Themen raussuchen und dann gucken, okay, wurden da bestimmte Stichworte verwendet und ist KI da drin und nachher dann, wie es jetzt auch ein bisschen passiert ist, ehrlicherweise bei einzelnen Politikern, man kann dann eigentlich ja jeden ein bisschen bloßstellen und erstmal ein bisschen negative Presse bescheren. Könnte ja das so ein Thema werden?
Ganz bestimmt. Also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, Leute bloßzustellen, wird das genutzt werden. Das ist auch, sag mal, so eine mediale Realität. Aber ich glaube, da gehört auch, da muss man auch wirklich dagegenhalten. Das gehört in den Arbeitsalltag und wird noch stärker in den Arbeitsalltag reingehen. Und ich glaube, dieses, dass ein Mensch dazwischen ist, ein Mensch das auch quasi abnimmt und so, das, glaube ich, wird wichtig sein. Und ich habe auch mehrere Journalisten gelesen, auf Social Media gesagt haben, oh, ich habe meinen Text, den ich 100% selbst geschrieben habe, hier reingestellt und da wurde die Software sagt, das ist 80% KI. Ne, und gut, man könnte sich fragen, oh, schreibe ich jetzt so standardig, dass ich wie KI klinge? Insofern, ich glaube, das wird ein langes Streitfeld sein, aber ich glaube, dass dieses Puristische, was der Spiegel jetzt neulich gesagt hat, also ausgerechnet, ne, mit Renunzius und so, klar, ne, die ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist und im modernen Arbeiten sinnvoll ist oder ob man nicht sagt, okay, dem Autor kommt eine andere Rolle zu, der muss die Autorenschaft beglaubigen und auch die Ideen dahinter beglaubigen und muss natürlich auch offenlegen können, überprüfbar sein, dass man sagt, okay, aber gleichzeitig, ich glaube schon, dass man im Zeitalter der KI eine gewisse Autorenschaft haben kann und eine gewisse Originalität auch haben kann.
Deutschland wird ja immer diverser. Wir haben jetzt eine Jugend, die auch, oder jüngere Demografien, wo es ja auch immer mehr Zugezogene gibt oder auch die deutsche Sprache jetzt nicht perfekt ist, aber auch Arbeitsumfelder, wo das Englische dann auch immer wichtiger wird. Jetzt wirbt Deutschland wegen des demografischen Wandels auch um Talente auf der ganzen Welt und nicht zuletzt durch eure Mutter Publicis seid ihr ja auch international aufgestellt. Was mich interessieren würde ist, ihr habt ja ein bisschen längere Erfahrung dadurch, wie man internationale Teams managt. Wie funktioniert das? Wie profitiert man auch davon, dass man da unterschiedliche Sprachen in den Teams auch hat? Und gerade jetzt aber auch in Berlin-Mitte, wie wichtig bleibt trotzdem die deutsche Sprache?
Sag mal, unsere eigene Agentur bei MSL sind wir schon sehr deutschsprachig, weil wir Medien gegenüber und Influencern, aber auch der Politik gegenüber die Sachen sehr klar formulieren müssen. Wir sind im Zweifel deutsch-englisch, weil man die Sachen auch auf Englisch durchdenken muss oder auch in irgendwelche Konzernzentralen reporten muss. Deswegen ist das jetzt gar nicht so, also ich schreibe auch alle Rundmails auf Deutsch und es gibt Einzelne, die jetzt nicht so viel Deutsch sprechen, aber ich erwarte schon noch, dass es verstanden wird und dass man sich die Mühe gibt. Ich sehe das bei anderen Agenturen, wo es dann also über so globale Themen geht und dann ist es egal, ob die Leute aus Usbekistan oder aus Kanada oder so kommen. Da ist es, glaube ich, die Verkehrssprache Englisch. Das ist sehr gut in Berlin, so Teams zusammenzustellen. Ich würde jedes Unternehmen davor warnen, dann nur noch auf Englisch zu kommunizieren und das sage ich als jemand, der eingebürgert ist. Denn Sprache ist immer noch der wichtigste Schlüssel zur Integration und der wichtigste Schlüssel auch dazu, dass wir als Land irgendwie zusammenstehen und auch eine deutsche Identität auch herstellen und auch Integration sicherstellen. Und da sind gerade viele internationale Unternehmen zu faul und kommunizieren nur auf Englisch und denken, das ist was Gutes, irgendwie nur auf Englisch zu kommunizieren. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Man muss die Leute auch in eine gewisse Integration zwingen.
Fragt ihr denn in Vorstellungsgesprächen auch ab, inwieweit jemand fit ist, mit KI zu arbeiten? Also muss man da irgendwie nachweisen, was man alles so kann und ob man Agenten anlegen kann und ob man prompten kann wie ein Weltmeister?
Wie weist man das überhaupt nach? Weil KI ist ja auf LinkedIn zum Beispiel eigentlich ein Buzzword und überall ist Prompt und so weiter. Aber wie kriegt man denn raus, dass jemand verantwortungsvoll, aber auch schlau strategisch mit KI umgehen kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Die müsste ich aber, ich persönlich habe das noch nicht. Ich mache tatsächlich jedes letzte Vorstellungsgespräch selbst im Unternehmen, aber die habe ich noch nicht gefragt. Und ich würde mal meine Kolleginnen und Kollegen fragen, ob sie das auch schon abfragen. Also ich weiß es nicht.
Haben wir gleich ein Thema fürs Follow-up.
Absolut.
Zum Schluss, hast du einen ultimativen Karrieretipp für jemanden, der sich für eine Karriere in Kommunikation und Public Affairs oder Public Affairs interessiert? Wie geht man das am besten an?
Ja, ich glaube, das sind verschiedene Elemente, die man braucht. Also Neugier, das klingt so platt, ne, aber es ist auch wirklich so, viel lesen, also viel konsumieren, viel einatmen, also sei es Personalmeldungen aus der P&K oder eine politische Analyse im Handelsblatt oder ein Podcast vom Economist, aber auf jeden Fall wirklich viel oder vom Com-Magazin, das habe ich jetzt natürlich auch einen Fehler gemacht, das nicht zu erwähnen, aber wirklich viel konsumieren, viel lesen, aber auch rausgehen, mit Menschen sprechen, Menschen kennenlernen, andere und auch, sagen wir mal, eine gewisse Offenheit dafür haben, Verbindungen herzustellen, denn das Entscheidende, was man braucht, um auch, sagen wir mal, in der KI-Welt zu bestehen, ist, mit Menschen umgehen zu können und Urteile fällen zu können. Und das muss man mit viel Neugier, mit viel Aufnahme von Informationen, aber auch mit viel Verbindung und Vernetzung sich erarbeiten.
Das sagt Vigan Salazar, CEO der Agentur MSL. Anlässlich auch seines 25-jährigen Jubiläums hatte er seine Insights mit uns geteilt. Vielen Dank dafür, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.